Heiliger Vater, ich läute jetzt sozusagen die letzte Fragerunde ein. Wir sind sehr gut in der Zeit. Die Frauen in der katholischen Kirche sind sehr aktiv in vielen Funktionen. Müssten sie nicht deutlich sichtbarer tätig sein, also auch in höheren Positionen in der Kirche?
Ja, darüber wird natürlich sehr nachgedacht. Sie wissen, dass wir uns durch den Glauben, durch die Konstitution des Apostelkollegiums dazu bestimmt fühlen und nicht ermächtigt fühlen, Frauen die Priesterweihe zu erteilen. Aber man sollte auch nicht meinen, in der Kirche ist nur jemand etwas, der ein Priester ist. Es gibt eben ganz viele Aufträge und Funktionen in der Kirchengeschichte, von den Schwestern der Kirchenväter angefangen bis ins Mittelalter, wo große Frauen eine sehr bestimmende Rolle ausgeübt haben. Und in die Neuzeit herein denken wir an Hildegard von Bingen, die kraftvoll protestiert hat gegen Bischöfe und Papst, an Katharina von Siena und Birgitta von Schweden. So in die Neuzeit herein müssen die Frauen sozusagen und müssen wir auch immer wieder mit ihnen zusammen den richtigen Platz für sie suchen. Es ist jetzt so, dass sie also in den Kongregationen durchaus sehr gegenwärtig sind. Und es gibt ein juristisches Problem, Jurisdiktion, also die Möglichkeit rechtlich bindender Entscheidungen ist nach dem Kirchenrecht an Weihe gebunden. Insofern gibt es da dann auch wieder Grenzen. Aber ich glaube, die Frauen selber werden mit ihrem Schwung und ihrer Kraft, mit ihrem Übergewicht sozusagen, würde ich sagen, geistlicher Potenz, sich ihren Platz zu verschaffen wissen. Und wir wollten versuchen, auf Gott zu hören, dass wir den auch nicht behindern, sondern uns freuen, dass das Weibliche in der Kirche, wie es sich gehört, von der Mutter Gottes und von Maria Magdalena an seine kraftvolle Stelle erhält.
Heiliger Vater, man spricht in letzter Zeit von einer neuen Faszination des Katholischen. Wie steht es denn um die Lebenskraft und um die Zukunftsfähigkeit dieser doch eigentlich uralten Institution?
Ja, ich würde sagen, es hat schon der ganze Pontifikat von Johannes Paul II. Die Menschen aufhören gemacht und sie versammelt. Was bei seinem Tod vor sich gegangen ist, bleibt geschichtlich also etwas ganz Einzigartiges, wie da Hunderttausende diszipliniert sich auf dem Petersplatz drängen, stundenlang dastehen und eigentlich umfallen müssten in dieser Situation und doch durchhalten und von innen her bewegt sind. Und wir haben es dann wiedergelebt bei meiner Amtsübernahme in Köln. Das ist schon etwas sehr Schönes, dass das Gemeinschaftserlebnis dann zugleich ein Glaubenserlebnis wird, dass man Gemeinschaft nicht nur irgendwo erfährt, sondern dass sie gerade dort, wo Orte des Glaubens sind, lebendig wird und auch dem Katholischen seine Leuchtkraft geben. Natürlich muss es dann im Alltag durchgehalten werden. Die beiden Dinge müssen miteinander gehen. Einerseits die großen Augenblicke, wo man sieht, es ist schön, dabei zu sein, Gott ist da und wir sind eine große, versöhnte Gemeinschaft über die Grenzen. Wir haben der Menschheit etwas zu geben und uns wird von Gott, von der Kirche etwas gegeben. Und dann muss man daraus natürlich den Schwung schöpfen, die eben auch mühsame Wanderung durch den Alltag zu bestehen und von solchen Lichtpunkten her auf sie hin zu leben und damit auch andere in die Weggemeinschaft einzuladen. Aber ich möchte die Gelegenheit doch benutzen, um zu sagen, ich bin ja ganz beschämt über all das, was ich an Vorbereitungen für meinen Besuch geschehen sehe, was Menschen da alles tun, nicht weil mein Haus ist angestrichen worden, eine Berufsschule hat den Zaun gemacht, der evangelische Berufsreligionslehrer hat mitgewirkt an meinem Zaun. Und das sind ja jetzt nur eine Kleinigkeit, aber ein Zeichen für ganz vieles, was getan wird. Das finde ich so großartig und ich beziehe es nicht auf mich, sondern es ist einfach ein Wille, dieser Gemeinschaft im Glauben zuzugehören und alle miteinander zu dienen, diese Solidarität zu zeigen und dabei uns vom Herrn her inspirieren zu lassen. Das ist für mich also etwas Bewegendes und dafür möchte ich auch ganz herzlich danken.
Heiliger Vater, Sie sprachen hier gerade das Gemeinschaftserlebnis an. Sie kommen nun zum zweiten Mal nach Ihrer Wahl zu einem Besuch nach Deutschland. Die Stimmung bei den Weltjugendtag oder ganz anders gelagert bei der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ist irgendwie ausgewechselt. Man hat den Eindruck, die Deutschen sind weltoffener geworden, toleranter geworden, freudiger geworden. Was wünschen Sie sich von uns Deutschen noch?
Nun, ich würde sagen, an sich ist natürlich schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine innere Umgestaltung der deutschen Gesellschaft, auch der deutschen Mentalität da, die durch die Wiedervereinigung noch verstärkt worden ist. Wir sind einfach viel stärker in die Weltgesellschaft hineingewachsen und natürlich auch von ihrer Mentalität mitberührt. Und es kommen eben auch Seiten des deutschen Charakters zum Vorschein, die man ihm früher nicht zugetraut hat. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu sehr als immer ganz diszipliniert und zurückhaltend hingestellt worden. Das war schon in uns da. Wenn es jetzt mehr zum Vorschein kommt, finde ich es sehr schön, wenn alle sehen, die Deutschen sind nicht bloß reserviert und pünktlich und diszipliniert. Sie sind auch spontan, fröhlich, gastfreundlich. Es ist etwas sehr Schönes. Und was soll ich wünschen? Dass diese Tugenden weiterentwickelt werden und dass sie vom christlichen Glauben her noch weiter Schwung und Tragfähigkeit bekommen.
Heiliger Vater, Ihr Vorgänger hat eine wahnsinnige Menge an bedeutenden Christen selig und heilig gesprochen. Manche Leute sagen sogar, es ist ein bisschen zu viel. Frage, die Selig- und Heiligsprechung bringt ja der Kirche eigentlich nur etwas, wenn diese Leute auch wirklich als Vorbilder wahrgenommen werden. Kann man da was tun? Und Deutschland produziert ja relativ wenige Selige und Heilige im Vergleich zu anderen Ländern. Damit dieser pastorale Ansatz, wir brauchen Selig- und Heiligsprechung, wirklich auch was bringt, kann man da was machen?
Also ich hatte ja anfangs auch ein bisschen die Meinung, dass uns die große Menge der Seligsprechungen fast erdrückt und dass man vielleicht mehr auswählen soll, Gestalten, die dann deutlich ins Bewusstsein treten. Inzwischen habe ich ja die Seligsprechungen dezentralisiert, um jeweils an Orten, die gehören zu bestimmten Orten, diese Gestalten sichtbar zu machen. Vielleicht interessiert ein Heiliger aus Guatemala uns in Deutschland nicht so und umgekehrt einer aus Altötting interessiert vielleicht nicht so in Los Angeles und so weiter, nicht wahr? Also insofern glaube ich, ist auch diese Dezentralität, die ja der Kollegialität der Bischöfe, ihrer kollegialen Struktur entspricht, etwas, was gerade an diesem Punkt richtig angebracht ist, dass die Länder ihre Gestalten haben und dass sie dort zu ihrer Wirkung kommen. Ich habe auch gesehen, dass jetzt diese Seligsprechungen dort ungeheuer viele Menschen ansprechen und die Leute sehen, ja, das ist ja einer von uns. Und dann auf ihn zugehen und von ihm her inspiriert werden. Er gehört zu denen. Wir freuen uns, dass es dort so viele gibt und wenn wir allmählich durch die Weltgesellschaft auch mit denen bekannter werden, ist es schön. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass es eben auch da die Vielfalt gibt und in dem Sinn dann wichtig, dass wir in Deutschland auch unsere eigenen Gestalten sehen, lernen und uns daran freuen dürfen. Daneben stehen eben die Heiligsprechungen mit großen Gestalten, die alle der ganzen Kirche zugedacht sind. Ich würde eben sagen, die einzelnen Bischofskonferenzen sollten auswählen, sollen sehen, wer passt zu uns, wer sagt uns etwas und sollten dann diese nicht zu vielen Gestalten wirklich einprägsam sichtbar machen, über die Katechese, die Predigt. Vielleicht kann man auch im Film solche Gestalten lancieren. Ich könnte mir schöne Filme vorstellen. Ich kenne natürlich mehr die Kirchenväter, einen Film über Augustinus oder über Gregor von Nazian, seine ganz eigenartige Gestalt, der immer wieder davongelaufen ist, weil es ihm zu viel wurde und so, zu bringen und zu sehen, es gibt ja nicht nur also unsere verflixten Situationen, die uns jetzt im Film beschäftigen. Es gibt wunderbare Gestalten der Geschichte, die nicht langweilig sind, sondern die Gegenwart haben. Also jedenfalls versuchen, die Leute nicht mit allzu viel zu überschütten, aber Profile sichtbar zu machen, die gegenwärtig sind und die uns inspirieren.
Geschichten womöglich auch, in denen Humor enthalten ist. 1989 wurde Ihnen in München der Karl-Valentin-Orden überreicht. Welche Rolle spielen eigentlich Humor und die Leichtigkeit des Seins im Leben eines Papstes?
Ja, ich bin nicht ein Mensch, dem dauernd auch viele Witze einfallen, aber sozusagen das Lustige im Leben zu sehen und die fröhliche Seite daran und alles nicht ganz so tragisch zu nehmen, das ist mir schon sehr wichtig und ich würde sagen, für mein Amt auch notwendig. Irgendein Schriftsteller hätte gesagt, die Engel können fliegen, weil sie sich leicht nehmen. Und wir könnten auch ein bisschen mehr fliegen, sozusagen, wenn wir uns nicht ganz so schwergewichtig nehmen würden.
Wenn man ein solches Amt hat wie Sie, Heiliger Vater, wird man natürlich auch viel von außen beobachtet. Dritte sprechen über Sie. Und mir ist aufgefallen bei der Lektüre, dass viele Beobachter sagen, der Papst Benedikt ist im Vergleich zu Kardinal Ratzinger eine andere Persönlichkeit. Wie ist denn Ihre eigene Sicht auf Sie, wenn ich mir diese Frage erlauben darf?
Ich bin ja schon mehrmals zerteilt worden in den frühen Professor, in den mittleren Professor, in den frühen Kardinal und in den späten. Jetzt kommt noch eine Teilung dazu. Natürlich prägen die Umstände und die Situationen auch die Menschen, weil man hier verschiedene Verantwortungen hat. Aber sagen wir, mein Grundnaturell und auch meine Grundvision ist gewachsen, aber im Großen, in allen wesentlichen Linien doch identisch geblieben. Ich freue mich, wenn jetzt auch Seiten wahrgenommen werden, die vorher nicht so wahrgenommen worden sind.
Und darf also sagen, Sie genießen Ihr Amt. Es ist keine Last.
Das wäre ein bisschen zu viel, weil es doch mühsam ist, aber ich versuche jedenfalls, die Freude daran zu finden.
Auch im Namen meiner Kollegen darf ich mich für dieses Gespräch, für diese Weltpremiere sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Deutschland, in Bayern. Auf Wiedersehen.
Danke Ihnen meinerseits ganz herzlich.